Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar, Offenbarung Vers für Vers. Wir wollen heute uns einem neuen Vers widmen. Wir wollen heute uns an Offenbarung 14, Vers 13 ranwagen, nachdem wir so ausführlich über die übrigen gesprochen haben, die Heiligen, die Geduld der Heiligen. Und was wir heute studieren, ich verspreche es euch, wird ziemlich spannend und vielleicht für den einen oder anderen auch neu sein. Zumindest etwas, was man nicht so häufig hört. Und ich hoffe, dass wir das trotzdem sehr klar und deutlich heute darstellen können. Ohne längere weitere Einleitung wollen wir direkt hineinstarten mit einem Gebet. Und wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir in der Offenbarung spannende Prophezeiungen finden und Gedanken, die uns helfen, dich besser kennenzulernen. Wir möchten dich jetzt um die Weisheit bitten, die du verheißen hast für jeden, der dein Wort wirklich verstehen will, dass du mit deinem Heiligen Geist und deinem Herzen wirkst und dass wir verstehen, welche Hoffnung, welchen Trost wir haben können durch das Studium deiner Bibel. Und wir bitten dich, dass du alle Störende fernhältst und dass wir gesegnet werden nach deiner Verheißung. Amen. So, ihr Lieben, Offenbarung 14, Vers 13. Nächster Vers. Wir haben ja ausführlich die vier Kennzeichen in Offenbarung 14, Vers 12 besprochen. Und für viele endet die dritte Engelsbotschaft, die dreifache Engelsbotschaft in Vers 12. Aber ich möchte heute den Punkt machen, dass eigentlich Vers 13 mindestens noch zur dreifachen Engelsbotschaft dazugehört, auch wenn das oftmals nicht ganz so gesehen wird. Wir werden gleich sehen, warum. Also fangen wir mal an zu lesen. Heute wollen wir uns vor allem auf den ersten Teil konzentrieren. Offenbarung 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Das ist so ein Vers, der wird zwar relativ oft zitiert, aber relativ wenig wird darüber gepredigt, weil es nicht so auf den ersten Blick klar ist, was jetzt eigentlich die konkrete, spezifische Aussage dieses Verses ist, obwohl man einige Sachen vielleicht relativ schnell erkennt. Und ich kann euch versprechen, hier steckt etwas dahinter, was ziemlich außergewöhnlich ist. Fangen wir mal an, damit darüber nachzudenken, wo gibt es noch in der Offenbarung Stellen, wo dem Johannes befohlen wird, zu schreiben. Das heißt ja hier, die Stimme sagt, schreibe. Wo finden wir noch Stellen, Offenbarung, wo dem Johannes geboten wird, zu schreiben? Kennt ihr noch eine Stelle? Wo er aufgefordert wird, wo er aufgefordert wird, zu schreiben. Fällt euch da eine Stelle ein? Geben wir mal zwei Beispiele. Schaut mal zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 11. Ganz am Anfang. Offenbarung 1, Vers 11. Dort heißt es, die sprach, das ist auch eine Stimme, nicht wahr? Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden. Also gleich am Anfang ist der Johannes gebeten worden, schreibe es auf. Was du siehst, schreibe es auf. Und was soll dann getan werden? Sende das Buch an die sieben Gemeinden. Ja? Also er soll schreiben, weil es eine Botschaft an die Gemeinden ist. Also wenn dort heißt, wenn es heißt in der Offenbarung 14, Vers 13, schreibe, dann dürfen wir wissen, es ist eine Botschaft an uns, an die Gemeinden. Nächster Vers. Offenbarung 19, Vers 9. Offenbarung 19, Vers 9. Da heißt es, und er sprach zu mir, schreibe. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Also hier wird Johannes aufgefordert zu schreiben, weil jemand eingeladen ist. Wer ist eingeladen? Wer ist eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes? die sich im Blut gewaschen haben, die mit den weißen Kleidern, die Jesus nachgefolgt sind. Ja, es richtet sich an die Eingeladenen, an die Gerechten. Schreibe. Und das ist also quasi die Einladungskarte. Ja? Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Schreibe es auf, sagt er. Es gibt auch eine Stelle, wo Johannes schreiben wollte und er sollte nicht schreiben. Kennt ihr die? In einer Stelle, wo in der Offenbarung wollte Johannes schreiben und dann heißt es, schreibe nicht. Ja, fast. Offenbarung 10 ist das. Schaut Offenbarung 10. Und dort Vers 4. Da kommen diese mysteriösen sieben Donner vor. Es gibt immer wieder Versuche, die zu identifizieren. Und da heißt es in Offenbarung 10, Vers 4, und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, wie in Offenbarung 14, Vers 3, die aber jetzt zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht auf. Also, um es mal so auszudrücken, schreibe nicht bedeutet, der Inhalt ist versiegelt. Man soll es also nicht wissen. Man soll es nicht verstehen. Wenn im Gegenzug also die Aufforderung kommt, schreibe, was heißt es dann? Das Gegenteil. Und was ist das Gegenteil von versiegelt? Entsiegelt, offen. Das heißt, dieser etwas mysteriöse Vers in Offenbarung 14, Vers 13, mit den Werken, die ihnen nachfolgen und die Toten sind selig von nun an, ist kein versiegelter Vers, sondern ein Vers, der eine direkte Botschaft an die Gemeinde ist, eine Botschaft, die explizit nicht versiegelt ist, sondern offen ist. Wir können sie verstehen. Jetzt heißt es ja in Offenbarung 14, Vers 13, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig. Woher kennen wir dieses Wort glückselig? Bergpredigt. Wie viel Seligpreisung gibt es da? Es sind 8 Seligpreisungen. Wie viel Seligpreisungen gibt es in der Offenbarung? 7. Es gibt interessanterweise in der Offenbarung 7 Seligpreisungen. Wir können die mal ganz kurz nur lesen, dass ihr mal alle gesehen habt, könnt ihr euch auch aufschreiben. Die erste Seligpreisung ist in Offenbarung 1, Vers 3. Da heißt es, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nah. Also glückselig ist, wer liest, hört und bewahrt. Zweite Seligpreisung ist die, die wir heute behandeln, Offenbarung 14, Vers 3. Die dritte ist in Offenbarung 16, Vers 15. Offenbarung 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Also glückselig, wer seine Kleider bewahrt. 16, Offenbarung 16, Vers 15. Nächste Seligpreisung, Offenbarung 19, Vers 9, haben wir gerade gelesen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und dann haben wir Offenbarung 20, Vers 6. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Die vorletzte ist in Offenbarung 22, Vers 7. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und dann die letzte, Vers 14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. 8 Seligpreisungen auf dem Berg der Seligpreisung von Jesus und 7 Seligpreisungen in der Offenbarung von Offenbarung 1 bis 22 verstreut. Ganz interessant, die 7 Seligpreisungen Jesu in der Offenbarung. Jetzt wollen wir uns natürlich genauer mit der von heute beschäftigen, Offenbarung 14, Vers 13. Er sagt nämlich, schreibe, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Also er sagt, wer ist glückselig? Es sind die Toten, aber es sind zwei qualifizierende Aussagen. Es sind nicht alle Toten glückselig, sondern welche Toten sind in dieser Seligpreisung besonders angesprochen? Erstens, die im Herrn sterben. Und zweitens, das stimmt, das stimmt. Aber hier in Offenbarung 14, im Vers, aber das steht nicht im Vers. In Offenbarung 14, 13 steht, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Das heißt, der zweite Aspekt ist ein bestimmter ab einem Zeitpunkt. Das heißt, diese Seligpreisung richtet sich an Tote, die im Herrn gestorben sind, ab einem bestimmten Zeitpunkt, von nun an. Könnt ihr das sehen? Jetzt erstmal die einfache Frage. Was bedeutet es, im Herrn zu sterben? Genau, wenn ich im Glauben an Jesu Christus, im Glauben, dass er mir vergeben hat, dass er mich gereinigt hat, dass er mich geheiligt hat, im Glauben an sein Blut, im Vertrauen auf seine Kraft, meine Augen zugemacht habe, dann bin ich im Herrn gestorben. Und die Bibel sagt uns, können wir kurz den Finger hier lassen, zu 1. Thessalonicher gehen. Und das ist euch, denke ich, gut bekannt. In 1. Thessalonicher 4, einem der Schlüsselverse in diesem Thema, 1. Thessalonicher 4 und dort Vers 16, Vers 15 und 16. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 und 16. Paulus sagt hier, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden was? Auferstehen. Und dann heißt es, ja, zuerst auferstehen und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden und so weiter. Das heißt, alle, die im Herrn sterben, nach der Bibel wissen wir, was wird mit ihnen passieren? Sie werden alle auferweckt werden bei der Wiederkunft. Ja? Allesamt werden auferstehen, Auferstehung bei der Wiederkunft. Also egal, ob das Abel ist, der im Herrn gestorben ist, oder ob das Abraham ist, der im Herrn gestorben ist, oder ob das, Mose nicht, der ist schon auferstanden, aber Jeremia ist, der im Herrn gestorben ist, oder Petrus, der im Herrn gestorben ist, oder Paulus, oder wer auch immer, alle sie erwarten die Auferstehung bei der Wiederkunft. Und diese Auferstehung nennen wir wie? Wie nennen wir diese Auferstehung? Die erste Auferstehung, ganz genau. Frage. Warum werden dann hier in Offenbarung 14 Tote glückselig geheißen, die im Herrn sterben von nun an? Heißt das, dass bestimmte Gläubige, die gestorben sind, mehr gesegnet sind als Gläubige, die vor diesem Zeitpunkt gestorben sind? Nachdenken, erst nachdenken, 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 nachdenken. Ah, schon interessant, interessant, interessant. Also, wir können es nicht leugnen, dort steht von nun an. Das heißt, da gibt es eine Seligpreisung, die gilt nicht für alle, die im Herrn gestorben sind. Die Auferstehung bei der Wiederkunft ist nicht die Seligpreisung. Die Seligpreisung sagt nicht, ihr werdet auferstehen bei der ersten Auferstehung, weil das trifft alle. Das war bekannt schon, bevor Johannes das geschrieben hat. Alle, die im Herrn sterben, werden vom Herrn auferweckt werden bei der ersten Auferstehung. Das ist klar. Darüber, sagt Johannes aber, gibt es eine Seligpreisung für die, die im Herrn sterben, von nun an. Jetzt die Frage ist, wann ist nun? Welcher Zeitpunkt meint er da? Meint er den Zeitpunkt von seinem eigenen Leben? Sind alle gläubigen Toten nach 90 oder nach 100 nach Christus gesegneter als davor? Nein. Welche? Von Jesus. Also sind diejenigen, die nach der Auferstehung von Jesus gesegneter als die vor der Auferstehung? Aber die vor der Auferstehung von Jesus werden auch auferweckt werden, oder? Ja? Was sagst du? Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Offenbarung 14, Vers 13 gehört noch zur dritten Engelsbotschaft. Mit anderen Worten, erste Engelsbotschaft sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Welche Stunde ist das? Welches Jahreszahl? 1844. Das heißt, wir sind in der dritten Engelsbotschaft, in der dreifachen Engelsbotschaft sind wir in 1844. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Deswegen gefallenes Babylon, ja, und so weiter und so fort. Und dritte Engelsbotschaft jetzt, wer das Tier und sein Bild und sein Malzeichen annimmt, an seinem Stirn und Hand und anbetet und so weiter, und dann kommen die ganzen Plagen, die erwähnt werden, und dann heißt es, hier ist die Geduld der Heiligen, hier ist das standhafte Ausharren, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu, das ist immer noch im Kontext der dreifachen Engelsbotschaft. Und dann heißt es, glückselig sind, die im Herrn sterben, von nun an. Nee, die 144.000 werden nie sterben, sie werden von den Menschen erlöst. Sie werden, genau. Das heißt, der Zeitpunkt ist der Beginn der dritten Engelsbotschaft. Die dritte Engelsbotschaft, sehr eindeutig, ist auf 1844 datiert. Ab dem Zeitpunkt beginnt die dritte Engelsbotschaft sich zu entfalten, nachdem die erste kam, die auf 1844 hingewiesen hat, und dann die zweite, und dann kommt die dritte. Und ab diesem Zeitpunkt, ab der dritten Engelsbotschaft, heißt es, gibt es einen speziellen Segen für Menschen, die im Herrn sterben. Jetzt schnallt euch an und kommt mit mir zu Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12, ihr werdet staunen. Staunen, staunen, staunen. Daniel Kapitel 12. Daniel 12, Vers 4. Jetzt gut zuhören und gut mitdenken. Daniel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden daran forschen und die Kenntnis wird zunehmen. Also Daniel wird gesagt, versiegle das Buch bis zur Zeit, jetzt muss ich ein bisschen malen hier, bis zur Zeit des Endes. Zeit des Endes. Frage, wann ist die Zeit des Endes? Die Frage hat sich Daniel auch gestellt, ganz genau. Du hast recht, schaut mal in Daniel 12, Vers 6. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Also, wann kommt diese Zeit des Endes? Vers 7. Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel hob, bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit sind wie viele Zeiten? Dreieinhalb Zeiten. Die sollen gehen bis zur Zeit des Endes. Dreieinhalb Zeiten sind uns bekannt aus Daniel Kapitel 7. Ganz genau, welcher Vers? Vers 25, wo es von dem kleinen Horn heißt, dass es danach trachten wird, Zeiten und Gesetz zu ändern, oder? Und wo die Heiligen in seine Gewalt gegeben werden für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Dreieinhalb Zeiten sind wie viele Tage? Ich teste euer Daniel-Wissen. Dreieinhalb Zeiten sind wie viele Tage? Was sagt die Bibel? 1260, ganz genau. Das sind die 1260 Tage. Und in der Prophetie sind 1260 Tage 1260 Jahre. Und das heißt, 1260 Jahre sollen bis zur Zeit des Endes vergehen. Nach den 1260 Jahren ist die Zeit des Endes. Wann begannen die 1260 Jahre? Wann begannen die 1260 Jahre? 538, dankeschön. Ihr seht, man kann es nie genug wiederholen, nicht wahr? Genau, in welchem Jahr? 1798. Also, damit wollen wir sagen, wie du richtig gesagt hast, 1798 beginnt die Zeit des Endes. Jetzt, warum machen wir das? Lesen wir weiter. Vers 8, Daniel 12, Vers 8. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Habt ihr schon mal versucht, jemandem was zu erklären und der hat es nicht verstanden? Was macht man dann? Nochmal, mit genau denselben Worten? Ein bisschen anders, oder? Man versucht dasselbe nochmal zu sagen, aber mit auf eine andere Art und Weise. Also die Frage war ja, wann ist die Zeit des Endes? Wir wissen jetzt, die Zeit des Endes ist 1798. Aber Daniel hat es nicht verstanden. Und der Engel sagt, okay, ich versuche dir nochmal dasselbe zu erklären, weil die Frage war, wann ist die Zeit des Endes? Ich werde jetzt eine andere Prophezeiung wählen, ja, einen anderen Weg. Vers 9. Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Die Verständigen werden es verstehen. Und jetzt Achtung. Und von der Zeit an, da das Beständige beseitigt und der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Also er nimmt jetzt eine andere Prophezeiung, 1290, und sagt, das ist auch ein Weg, um auf die Antwort zu kommen. Was ist die Antwort? Die kennen wir schon. Die Antwort ist 1798. Das heißt, die 1290 Jahre, die muss ich jetzt zurückrechnen. Wann haben die dann wohl angefangen? Im Jahre 508. Weiß jemand von euch, was 508 passiert ist? Was ist 508 passiert? Also 538 war, wo der letzte germanische Stamm, der sich dem Papst widersetzt hat, ausgerissen worden ist, nicht wahr? Wo die Ostgoten besiegt worden sind und dann nur noch 7 Stämme übrig blieben. Was ist für 508 passiert? 508. 508 war das Datum, wo der erste germanische König Katholik geworden ist. Chlodwig, der Frankenkönig, wurde Katholik. Und dann hat es 30 Jahre gedauert, wie von dem ersten katholischen König sich das so entwickelt hat, dass das Papsttum die Macht übernehmen konnte, 538. Also es war ein anderer Startpunkt sozusagen, einer, der ein bisschen weiter zurückliegt. Und jetzt passt gut auf. Auch wenn das jetzt nicht an allen Punkten immer ganz sonnenklar ist, ist nicht so entscheidend. Der nächste Vers ist super wichtig jetzt für uns. Schaut mal in Vers 12. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Gib mir mal ein anderes Wort für wohl dem. Selig. Glückselig ist, oder? Dort wird selig gepriesen, wer nicht nur 1290 Tage nach geht, sondern ausharrt. Anderes Wort für ausharren? Aushalten, warten, dranbleiben. Und zwar nicht nur 1290 Tage, sondern der jetzt noch ein bisschen länger wartet, nämlich 1335. Wie viele Jahre kommen noch dazu? Von 1290 zu 1335. 45 Jahre, genau. Und wenn ich jetzt 45 Jahre an 1798 dran hefte, in welchem Jahr komme ich raus? 1843. Das ist doch interessant, oder? 1843. Jetzt, viele reden über diese Prophezeiung gar nicht, weil es irgendwie unklar ist, nicht wahr? 1843 müsste 1844 sein, oder? Jetzt, was soll passieren gemäß dieses Verses? Was soll da passieren? In Vers 12, was soll da passieren? Ja, da passiert gar nichts. Nur die darauf warten, die werden selig gepriesen, ja? Die sind selig, aber da ist kein Ereignis, da kommt keine Wiederkunft, kein Jesus geht nicht ins Allerheiligste, nichts. Der Punkt ist, die Bibel sagt voraus, dass Menschen auf das Jahr 1843 warten würden. Menschen würden auf das Jahr 1843 warten. Sie würden ausharren. Denn die Miller-Bewegung, die haben ja nie auf 1844 gewartet, die haben gewartet auf 1843, oder? Erst kurz vor 1844 haben sie das geändert, als sie gemerkt haben, sie haben sich verrechnet. Die ganze Miller-Bewegung war auf 1843 geeicht. Daniel 12 ist ein unglaublich guter Kapitel, um zu zeigen, nicht nur Daniel Offenbarung 10, sondern auch Daniel 12, um zu zeigen, dass die Adventbewegung von Gott vorhergesehen war. Die, die auf 1843 warten, die Miller-Bewegung, die sind von Gott gesegnet. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Glückselig sind, die ausharren und dieses Datum erreichen. Wenn ich bis 1843 lebe, wann werde ich dann sterben? Ab 1844, oder? Alle, die bis 1843 erreicht haben, sind die, die nicht vorgestorben sind. Und die werden glücklich geheißen, wohl dem, der 1843 erreicht. Also in Offenbarung haben wir einen Vers, glückselig sind, die von nun an ab 1844 sterben. Und in Daniel haben wir einen Vers, der sagt, wohl dem, die 1843 erreichen. Also in zwei Prophezeiungen wird dieser markante Punkt 1844 deutlich als etwas, was entscheidend, also nicht entscheidend, aber doch einen Unterschied macht, ob man dann gestorben ist oder vorgestorben ist. Warum? Das Geheimnis liegt in Daniel 12. Schaut mal in Daniel 12, Vers 2. Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Wie nennt man das, wenn die im Staub der Erde schlafen? Was sind sie dann? Tot. Und wenn sie aufwachen, dann werden sie auferweckt. Jetzt hört genau zu, was hier steht. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Geht es hier um die erste oder die zweite Auferstehung? Gut nachdenken, gut nachdenken. Geht es um die erste oder die zweite Auferstehung? Vers 2, Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Werden bei der ersten, wie viele, die bei der ersten auferstehen, werden ewiges Leben haben? Alle. Bei der zweiten Auferstehung, wie viele von denen werden ewige Schmach haben? Alle. Gibt es eine Auferstehung, wo Menschen auferstehen und die einen werden ewiges Leben haben und die anderen nicht? Doch, sowas gibt es. Die Danielsche Prophezeiung sagt, dass es neben der ersten Auferstehung bei der Wiederkunft und der zweiten Auferstehung nach den 1000 Jahren eine spezielle Auferstehung gibt, kurz vor der Wiederkunft, bei der einige Gläubige und einige Ungläubige auferstehen. Ich gebe euch einen Vers. Lasst mal einen Finger drin. Geht mal mit mir zur Offenbarung 1, Vers 7. Das wird euch sofort wie Schuppen von den Augen fallen, dass das so sein muss. In Offenbarung 1, Vers 7 heißt es, Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Das kennen wir gut, oder? Aber jetzt achtet mal, wie es weitergeht. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Wer hat ihn denn durchstochen? Wer hat ihn durchstochen? Wer hat ihn durchstochen? Römische Soldaten. Wann sind die gestorben? Ja, 2000 Jahre, ja. Die sind lange tot. Würden die eher in der ersten oder zweiten Auferstehung auferstehen? Das ist der Vers. Aber sie sehen ihn schon. Die sehen ihn kommen. Hier gibt es Menschen, die sehen ihn schon kommen. Weil Jesus kommt erst und dann weckt er die Menschen auf, nicht wahr? Aber hier sehen ihn Menschen kommen. Das heißt, es gibt tatsächlich kurz vor der Wiederkunft, kurz vor der allgemeinen Auferstehung, wird es eine spezielle Auferstehung geben, wo viele, nicht alle, sondern nur viele, also ein paar, auferstehen werden. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schande. Offenbarung macht deutlich, dass es zum Beispiel große Feinde des Evangeliums, wie die, die ihn gestochen haben und ihn durchbohrt haben, dass die auferstehen. Jesus sagt an einer Stelle auch zu den Priestern, ihr werdet mich kommen sehen in den Wolken des Himmels, oder? Obwohl ganz deutlich wird, dass diese Priester, die werden nie gerettet werden. Die werden den zweiten Tod sterben. Die würden also ja eigentlich in der zweiten Auferstehung auferstehen. Aber sie werden ihn kommen sehen, weil Jesus, weil in dieser speziellen Auferstehung auch einige dieser Priester und Schriftgelehrten auferweckt werden, damit sie sehen, wen sie gekreuzigt haben. Und auf was Offenbarung 14 und Daniel 12 andeutet ist, während bei dieser speziellen Auferstehung einmal viele Feinde des Evangeliums auferstehen werden, um ihn kommen zu sehen, werden alle diejenigen, die seit 1844 im Glauben an Jesus gestorben sind, noch vor der ersten Auferstehung auferweckt werden, damit sie ihren Heiland kommen sehen. Mit anderen Worten, diejenigen, die auf die Wiederkunft gewartet haben, die gehofft haben, dass Jesus 1844 kommt und dann gestorben sind und es nicht gesehen haben, denen wird Gott die spezielle Segnung, die besondere Seligpreisung, das besondere Geschenk machen, dass sie ihn lebendig kommen sehen werden. Nicht wie alle anderen, die dann nach der Wiederkunft auferweckt werden, bei der ersten Wiederkunft, nicht wahr? Oder bei der ersten Auferstehung, sondern sie werden quasi durch die letzten Szenen der Weltgeschichte mit den 144.000 zusammen das erleben und ihn kommen sehen. Könnt ihr nachlesen, übrigens im großen Kampf steht alles explizit dort beschrieben. Lohnt sich mal wieder nachzulesen. Ellen White sagt genau das auch, was Daniel und Offenbarung hier andeuten, dass es kurz vor der Wiederkunft eine spezielle Auferstehung geben wird, wo alle, die im Glauben seit 1844 gestorben sind und einige Feinde des Evangeliums auferstehen werden, als besondere Tat Gottes, die Daniel 12 angedeutet wird. Jetzt, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn wir im Glauben an Jesus sterben, also Abel und Abraham und Noah, die werden auferweckt werden, wenn die auferstehen, dann ist Jesus schon wiedergekommen, nicht wahr? Dann freuen die sich und kommen in den Himmel, ja? Das ist wunderbar. Aber alle, die wir seit 1844 im Glauben an die Wiederkunft Jesu, an die Nähe der Wiederkunft Jesu auferstehen werden, niemand von uns will die Wiederkunft verpassen. Entweder werden wir leben, bis er kommt, oder wir werden vorher sterben, aber er wird uns rechtzeitig vorher auferwecken, damit wir noch alles miterleben. Das ist doch toll, oder? Und deswegen sagt die Bibel, glückselig sind die im Herrn sterben von nun an. Und ich dachte mir, das ist doch etwas, das sollte man doch mal öfter hören, oder? Das ist eine vielleicht nicht das Wichtigste auf der Welt, aber doch eine besondere Ermutigung. Wisst ihr, es gibt eine ganz tolle Parallele dazu. Der Kaleb und der Josua, die mussten die 40 Jahre mitwandern. Aber Gott hat sie, nicht wahr? Er wollte, dass sie lebendig in dieses Land gehen. Und da gibt es Menschen wie den James White und andere, die wollten Jesus, wenn alle so gewesen wären wie der James White, der Jesus wäre schon längst wiedergekommen, ja? Aber was kann der James White dafür, dass seine Geschwister damals einfach ein bisschen zu lahm waren? Nicht? Was kann er dafür? Und Gott konnte ihn ja nicht 300 Jahre alt werden lassen. Ja? Also ist er gestorben, aber er sagt, ich wollte gern, dass James White es sieht. Ich wollte gern, dass Love Bro oder das Ellen White, ich wollte gern, dass sie mich kommen sehen in den Wolken und ich werde sie auferwecken, kurz bevor, damit sie wirklich von der ersten kleinen Wolke alles miterleben werden. Und da kann man doch wirklich sagen, preis den Herrn, oder? Glück selig, wohl dem, der 1843 erreicht. Also, das so als kleiner Hintergedanke hier zu diesem, ab einem bestimmten Zeitpunkt, die Toten in dem Herrn. Nächstes Mal werden wir uns anschauen, was es bedeutet, dass ihnen die Werke nachfolgen. Wir haben noch mehr zu entdecken in diesem Vers und ich bin froh, dass der Teil der dreifachen Engelsbotschaft ist. Denn er zeigt, welchen Segen diejenigen haben werden, die standhaft ausharren. Deswegen seht ihr auch in dem nächsten Vers, in Vers 14 dann, dass die Wolke kommt und Jesus zu sehen ist. Und in diesem Sinne wollen wir Gott danken, oder? Da haben wir allen Grund, ihm zu danken für diese wunderbare Botschaft. Und lass uns niederknien und das tun. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Danke sagen für die wunderbare Botschaft der Hoffnung und des Trostes, die du in dein Wort hineingelegt hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du die tiefsten Wünsche unseres Herzens kennst und du weißt, dass Menschen, die in dieser Zeit der Weltgeschichte leben, die dein Wort studieren und dich lieben, dass sie sich so sehnlichst wünschen, dich in den Wolken des Himmels kommen zu sehen. Und wir wissen nicht genau, wann du kommst. Und es könnte sein, dass es vielleicht noch etwas länger dauert, als wir hoffen. Und dass vielleicht der eine oder andere vorher zur Ruhe gelegt wird, aus verschiedenen Gründen. Aber wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du jeden, der im Glauben an deine Macht und deine Gerechtigkeit, im Glauben an die dritte Engelsbotschaft, dass diejenigen, die gestorben sind in dir seit 1844, dass sie diesen besonderen Segen haben werden, dich kommen zu sehen in all der Herrlichkeit von Anfang an. Und wir danken dir für diese Ermutigung, dass wir wissen dürfen, egal ob wir bis ans Ende leben werden oder vorher zurückgelegt werden, dass wir nichts verpassen von dem, was wir uns so sehnlichst gewünscht haben und was schon so nahe an unserer Tür ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns umso mehr willig machst und bereit machst, darauf vorbereitet zu sein, dass wir tatsächlich nicht umsonst geglaubt haben, sondern der Heiligung nachjagen, ohne die wir dich nicht sehen können. Und wir bitten dich, dass du den Glauben, den du in uns angefangen hast, dass du ihn vollendest auf jenen großen Tag hin. Im Namen Jesu. Amen.